Also das ist jetzt so ein bisschen das Projekt, das wir gerade versuchen anzustoßen, dass wir eigentlich so viel machen in dem Bereich, aber noch nicht darüber berichten oder zumindest nicht in so einer Form, wie es die Berichtspflicht eigentlich vorsieht. Jetzt ändert sich da ja gerade viel auf EU-Ebene mit neuen Gesetzen und so. Und im Moment ist es so, dass wir da noch nicht drunter fallen. Aber wir haben gesagt, da wir eh viel machen und es auch zunehmend einfach eingefordert wird von Kunden, dass wir nachweisen, dass wir nachhaltiger arbeiten und so weiter, gesagt, dass wir uns jetzt damit beschäftigen.
Also Nachhaltigkeitsbericht dann für die Firma Grammens.
Genau, das ist der Plan. Ja, und das betrifft alle Bereiche. Also wenn wir mit der Projektgruppe hier zusammensitzen, bin ich manchmal selber überrascht, wenn wir einzelne Punkte besprechen, dass immer eigentlich jemand kommt und sagt, ja, aber das machen wir doch eigentlich auch. Und warum nehmen wir das nicht auch noch mit rein?
Was also, war denn das Überraschendste?
Gute Frage.
Herzlich willkommen beim Podcast Digital Movie Vernetzt. Hallo Tobias.
Hallo Thomas.
Wo waren wir denn in Wiesbaden?
Wir waren bei der Firma Grammens.
Grammens.
Grammens genau. Heißt es, genau.
Nicht Grammens, ja, du hast mich öfters korrigiert, genau. So wie ich manchmal Support sage, aber egal.
Ja, und das Thema war halt, eigentlich hat man gedacht, wir sprechen über Elektromobilität, weil es da einen spannenden Bericht in der DIGA gab.
Genau.
Grüße an Tjarz an der Stelle nochmal.
Genau, also wir sind ja auch mit das Thema, Grüße an René Pütz an der Stelle. Also auch. Das grüßen wir ganz viele Menschen.
Ja.
Das Thema Elektromobilität findet halt ganz viel natürlich in Elektrifizierung im Gallerbau als Thema gerade Klang so. Und wir hatten über den Bericht von der DEGA das gesehen, dass die Firma Grammens ganz, ganz viel da macht.
Genau. Und wir haben halt gesprochen mit dem Frederik Klingler und der Lynn Grammens.
Genau.
Die beschäftigen sich halt dort gerade extrem viel auch mit Nachhaltigkeit und erstellen auch gerade einen Nachhaltigkeitsbericht.
Genau, also eigentlich ging es dann irgendwann tatsächlich hauptsächlich um dieses Thema. Ne? Wie baut man einen Nachhaltigkeitsbericht auf? Welche Bereiche im Betrieb betrifft das überhaupt? Was hat natürlich Elektromobilität in dem ganzen Konstrukt zu tun? Welche Erfahrungen haben die auch da natürlich in erster Linie gemacht? Welche Sachen würden die heute anders machen? Und welche Bereiche gibt es denn eigentlich?
Genau. Und jetzt kommt der Dominik wieder rein. Wir müssen jetzt gleich los. Wir waren durch, ne? Ich sag noch eben kurz. Deswegen wollen wir uns nicht weiter auf die Folter spannen, sondern sagen jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Entschuldigung, wir mussten 5 Intros einsprechen.
Ja?
Wir hatten heute schon eine Folge aufgezeichnet in Geisenheim und dann.
An der Uni oder?
Genau, ja. Ging es eher so um das Thema, ja, gerne. Ja, was muss, also man sieht ja ganz viele Stellenanzeigen. Ich meine, ihr macht ja auch viel Stellenanzeigen und Fachkräftemangel und so weiter und so fort. Und was spricht eigentlich die Leute an, die da gesucht werden?
Ja, das ist ein schwieriges Thema. Das höre ich mir an, was ihr dazu zu sagen
habt. Genau, die Folge ist dann schon gelaufen, wenn die hier rauskommt.
Weil wenn die dafür ein gutes Patentrezept haben, dann
habe ich aber einen nächsten Kontakt.
Ich glaube, wenn das ein gutes, also ein Patentrezept, wenn es da eins geben würde für, ich weiß nicht, ob wir das in einem Podcast breittreten, das würden wir, glaube ich, eher verkaufen. Aber
genau.
Stimmt.
Ja, vorsichtiger werden, Tobias.
Stimmt. Ja. Obwohl da vielleicht auch so ein Thema E-Mobilität schon mit reinspielt. Weil das ja schon ein hochmoderner Fuhrpark ist, den, glaube ich, auch viele attraktiv finden oder interessant finden, auch als potenzielle Bewerber. Und wenn man dann so ein bisschen schwankt zwischen Arbeitgeber A oder Arbeitgeber B, dass man sich doch dann eher dafür vielleicht entscheidet, wo man dann noch gerade einen modernen Fuhrpark hat und da,
glaube ich auch,
gerade umweltfreundlicher unterwegs ist.
Ja, also Nachhaltigkeit war auf jeden Fall ein Riesenthema auch. Ne? Also wie sind die Unternehmen aufgestellt? Wie zukunftssicher ist das Ganze? Wie viel macht das Unternehmen auch für den Klimaschutz und so weiter? Ne? Also Nachhaltigkeit ist jetzt nicht so Klimaschutz, aber ist ja ein bisschen breiter aufgestellt, das Ganze. Aber
man merkt das extrem, dass die Generation, die jetzt nachkommt, also ich sag mal jetzt nicht so das, was wir jetzt als super erfahrene Bauleiter beschreiben, aber die Leute, die jetzt anfangen, Ausbildung zu machen oder so, total darauf achten und einen ganz anderen Anspruch auch an ein Unternehmen haben. Und auch die grüne Branche an sich, eigentlich, wir haben noch sehr viele Bewerbungen für Ausbildungsplätze und es hängt auch damit, glaube ich, zusammen, dass wir an sich eigentlich einen ganz guten Ruf haben, was dieses ganze, also ich sag mal, gegen Grünflächen, gegen schöne Außenanlagen hat eigentlich keiner was, ja. Im Gegenteil, die brauchen wir eigentlich mehr in der Stadt. Ja. Und das ist ein Riesenthema bei den jüngeren Leuten, die jetzt eigentlich nachkommen. Das ist auf jeden Fall so.
Aber das ist dann ein Antrieb sozusagen, zu sagen, okay, wenn man beschäftigt sich jetzt intensiver damit?
Also wir beschäftigen uns ja schon sehr viele Jahre eigentlich mit dem Thema. Hm. Also schon vor, ich glaube, wir werden jetzt nicht lügen, 25, 30 Jahren, als wir hier in den Standort gezogen sind, haben wir schon eine Photovoltaikanlage gebaut. Und das heißt, wir beschäftigen uns eigentlich schon seit sehr vielen Jahren damit. Und das ist eigentlich jetzt so die Elektromobilität, dass sie jetzt so aufkommt, ist eigentlich nur eine logische Folge gewesen von dem, was wir vorher schon gemacht haben. Genau, also wir haben eine Holzhackschnitzelheizung, wir haben mehrere Photovoltaikanlagen mittlerweile, produzieren hier unseren Strom, den wir im Büro verbrauchen, im Prinzip selber. Das sind alles so Sachen, die wir eigentlich schon seit sehr vielen Jahren verfolgen oder mein Vater seit sehr vielen Jahren verfolgt. Und das wäre jetzt ein großes Projekt, aber eigentlich ja die Folge aus dem, was wir eh schon die ganze Zeit gemacht haben. Ja.
Dieser Bericht von der DEGA, da stehen, also ziemlich kurz gefasst, aber ganz unten standen da so die Zahlen, dass ihr 56 Fahrzeuge habt, die voll elektrisch sind, dass ihr 52 LKW-Ladesäulen habt und 25 KW-Ladesäulen. Wäre das Ziel gewesen bis August. Der Bericht war von März letzten Jahres.
Der war von März letzten Jahres, also 22?
Ja.
Müssen wir überlegen.
Die Anzahl kommt nicht ganz so hin. Nee. Also ich hab auch in Vorbereitung auf unseren Termin heute habe ich mal geschaut, wir haben jetzt insgesamt 28 reine E-Fahrzeuge und 26 davon sind als Hybrid. Mhm. Also die Zahl, die da in der DEGA steht, weiß gar nicht, woher die haben, aber die ist so nicht ganz korrekt.
Okay.
Ja.
Okay, und ich hätte euch ja ein paar Fragen geschickt, so ein bisschen um einen roten Faden zu haben und auch um zu gucken, wie dieser Wandel bei euch entstanden ist, welche Erfahrungen ihr gehabt habt. Also wenn du sagst, jetzt sind viele Hybridfahrzeuge, warum habt ihr euch für Hybrid entschieden? Wie ist so der Use Case auf Neudeutsch, also Nutzungsverhalten, warum man sich für einen Hybridwagen entscheidet?
Ich sag mal, als das Thema aufgekommen ist mit der E-Mobilität, hat man schon gemerkt, dass viele Mitarbeiter ziemlich offen auch dem Thema gegenüber sind. Aber es doch auch vereinzelt Mitarbeiter gab, die, ich sag mal, ein bisschen Skepsis hatten, was ja auch komplett nachvollziehbar ist, weil es für alle eine neue Mobilität ist. Und man hört zwar viel aus den Medien, aber man hat vielleicht noch nicht so die eigenen Erfahrungen damit gemacht, gerade wie ist es mit Ladesäulen, auch bei Mitarbeitern, die vielleicht ein bisschen ländlicher wohnen. Oder auch das Thema, weil die Mitarbeiter ja auch mit ihren Firmenwagen benutzen können, um in Urlaub zu fahren. Wie ist es, wenn ich jetzt größere Strecken fahre in Urlaub? Kann ich da laden? Wie ist es, unterwegs zu laden? Was muss ich vielleicht auch an Zeit einplanen, um zu laden? Da hatten schon einige auch eine gewisse Skepsis und deshalb haben wir uns eigentlich dazu entschieden, um halt möglichst alle auch abzuholen und trotzdem diesen Step zu wagen, auch in die E-Mobilität zu gehen. Einerseits zu sagen, wir wollen den Mitarbeitern reine E-Fahrzeuge anbieten, aber auch für die vielleicht noch nicht so komplett überzeugt sind von der E-Mobilität, trotzdem, ich sag mal, so einen Einstieg dahin zu geben und zu sagen, hier, dann probierst du erstmal mit dem Hybridfahrzeug, überzeug dich in dem Sinne schon mal von der E-Mobilität und vielleicht steigst du ja dann in der nächsten Fuhrparkgeneration dann komplett auf ein E-Fahrzeug um. Und das, muss ich sagen, hat eigentlich ziemlich gut geklappt und da war noch die Rückmeldung von Mitarbeitern durchweg positiv.
Wie viele voll elektrisch habt ihr jetzt nochmal?
28.
Voll elektrisch?
Ja.
Und was sind das da für Batteriegrößen oder wofür werden die dann benutzt? Du sagtest eingangs, was Pritschen und so angeht und so, das ist noch nicht so das Thema, weil es die Anbieter noch nicht so gibt.
Genau, also bei uns die Umstellung war jetzt erstmal rein der Pkw-Fuhrpark. Mhm. Wir haben zwar soweit die Infrastruktur ist soweit eigentlich vorbereitet, dass wir auch sagen können, wenn Pritschen auf dem Markt sind, die, ich sag mal, für unseren Tätigkeitsbereich die optimalen Bedingungen bieten, dass wir sagen können, hier, jetzt müssen wir eigentlich nur noch zwei, drei Kabel verlegen, stellen noch ein paar Mehrwallboxen auf und können dann auch die Pritschen laden. Das ist soweit eigentlich alles gegeben. Es gibt halt einfach nur noch nicht die Pritsche auf dem Markt, die wir eigentlich so brauchen. Einerseits wegen der Zuladung, aber auch gerade so Thema Reichweite oder in Verbindung Reichweite-Zuladung gibt es leider noch nicht das, wie wir uns das vorstellen.
Wie weit sind denn die Baustellen entfernt?
Also wir bauen eigentlich, so kann man sagen, 150 Kilometer um Wiesbaden rum.
Okay. Ha.
Und man kann halt auch nicht davon ausgehen, dass man irgendwo in der Nähe der Baustelle dann irgendwo einen Ladepunkt hat oder irgendwie laden kann oder wie auch immer. Genau.
Also noch nicht zumindest. Na gut, wenn man natürlich eine Baustelle hat, dann ist wahrscheinlich auch mal ein Neubaugebiet, da wird es ja noch keine Wallbox wahrscheinlich geben. Ne?
Genau. Sinn, ne?
Aber ist es weiterhin, das heißt, ihr habt da die Augen offen und schaut, was der Markt da zu bieten hat?
Wir hatten gerade jetzt welche zum Test hier.
Genau, wir hatten jetzt gerade Pritschen da, weil wir auch mit Mercedes viel zusammenarbeiten, die aktuelle Sprinter-Generation stellen, hatten die uns auch mal zwei Testfahrzeuge vorbeigebracht, die wir testen konnten. Da war es dann leider so, dass die, ich sag mal, hieß es, die sollen bis zu 350 Kilometer schaffen. Da, ich sag mal, da haben wir dann mal zwei Kolonnen jeweils eine Pritsche zugeordnet, dass die einfach mal das im Live-Betrieb testen können. Und da muss man doch feststellen, dass die Reichweite dann deutlich runtergegangen ist. Und wenn man dann so ein Thema hat, jetzt, wir haben eine Baustelle jetzt, sagen wir, 100, 150 Kilometer entfernt, man lädt noch was zu. Jetzt gerade im Winter, wissen wir alle, ist es mit der E-Mobilität, gehen die Reichweiten tendenziell eher einen Tick zurück, weil Licht läuft, Sitzheizung vielleicht anders oder die Klima anders. Da haben wir dann schon gemerkt, dass das Thema mit der Reichweite doch ein größeres ist und für uns so in dem Umfang noch nicht praktikabel.
Also auch nicht für Kolonnen, wo man sagt, okay, oder ich weiß nicht, wie die Aufteilung ist, aber man muss ja auch dann die ein bisschen umdenken vielleicht, ne, dass man sagt, okay, die Baustellen, die im Umkreis sind, kriegen dann das Auto mit oder so, aber es ist ja dann auch wieder eine Blockade, die ich mir dann irgendwo schaffe, ne?
Ja, das ist eher schwierig, würde ich sagen. Und kommt noch dazu, dass die Autos ja auch eigentlich immer den Kolonnen klar irgendwie zugeordnet sind. Und dann dazwischen Wechsel zu machen, würde einfach bestehende Strukturen komplett zerbrechen. Ne? Da muss man wirklich komplett nochmal über alles nachdenken.
Und dass ihr jetzt, sag ich mal, für die Büromitarbeitenden die PKWs voll elektrisch umgeschwenkt habt, ist das so eingetreten dann, oder? Wie ist das passiert?
Ja, gemischt. Also gemischt. Einerseits
also voll elektrisch
genau, und Hybrid, okay, im Endeffekt.
Aber ja. Es gibt keine reine Verbrenner mehr, oder wie?
Die werden ja eigentlich jetzt so nach und nach getauscht. Also wir hatten halt ein großes Thema, weil bei uns ist mal die Lieferschwierigkeiten auf Seiten der Hersteller.
Wo nicht, ja.
Das ist da, genau. Das ging bei den reinen E-Fahrzeugen, ging das noch ziemlich gut. Da sind die letzten eigentlich jetzt so, ich sag mal, zwischen Januar und März letzten oder diesen Jahres ausgeliefert worden. Bei den Hybridfahrzeugen mussten wir doch feststellen, dass da die Lieferschwierigkeiten eher gegriffen haben. Und da sind jetzt eigentlich so die letzten, die sollen jetzt am Donnerstag kommen. Und dann haben wir eigentlich soweit den Fuhrpark, würde ich sagen, komplett umgestellt auf E-Mobilität. Ja.
Was ist denn so der Hauptkunde, die Hauptzielgruppe, die ihr so habt, die ihr bearbeitet jetzt mit eurer Firma?
Also wir haben ja eine Holdinggesellschaft, wir haben unterschiedliche Tochterfirmen, die unterschiedliche Bereiche im Galabau auch bearbeiten, und das ist ganz unterschiedlich, ja. Also vom Privatkunden in der Privatgartenfirma bis zum Generalunternehmen, Großkunden, große Projektentwickler, ganz unterschiedlich, ja.
Okay, also Thema Gewicht und so weiter, so transportieren und sowas. Also wenn ihr mal plant, wirklich auf E-Pritschen irgendwie umzusteigen, würdet ihr das irgendwie für irgendeinen Bereich dann mehr forcieren als für den anderen, wahrscheinlich für die Gartenpflege oder was?
Das ist eine gute Frage. Das
müsste man vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob man vielleicht einen gewissen Bereich vorzieht, aber ich sag mal auch gerade das im PKW-Bereich war uns eigentlich schon wichtig, dass man alle Firmenteile auch in einem Zug dann umstellt. Dass da einfach, ich sag mal, egal ob es jetzt der Mitarbeiter im PKW-Bereich beispielsweise ist, der Mitarbeiter aus der Privatkundenfirma soll eigentlich das gleiche Auto auch fahren können oder auch aussuchen können wie jetzt der Mitarbeiter aus dem Großgeschäft. Dass da einfach nicht heißt, einer wird bevorzugt, der andere wird irgendwie benachteiligt. Also da ist uns eigentlich schon wichtig, dass jeder die gleichen Möglichkeiten hat, aus dem gleichen Fuhrpark auszusuchen und dass da alle auch auf einem Level sind.
Das heißt, es gibt einen festen Lieferanten und dann kann ich sagen, oder eine Preisspanne, oder wie läuft das im Detail?
Genau. Wir hatten uns im Endeffekt, hatten wir in dem Zug dann von der Neustrukturierung vom Fuhrpark, haben wir gesagt, wir bieten zwei reine E-Fahrzeuge an und zwei Hybridfahrzeuge. Und da hat jeder Mitarbeiter am Ende die Wahl gehabt,
zwischen den vier
Fahrzeugen, genau, sich dann eins auszusuchen, ja.
Und wie habt ihr das jetzt bei euch so aufgeteilt? Das heißt, du bist sozusagen für das ganze Projekt in der Firma verantwortlich, oder habe ich das gerade falsch verstanden?
Also jetzt für das E-Mobilitätsprojekt?
Ja.
Also bei uns ist das Thema Nachhaltigkeit schon in der Geschäftsleitung angesiedelt, also im Gesamtunternehmen oder auf Holding-Ebene. Bei den Geschäftsführern sind ja mehrere. Aber auf der Umsetzungsprojektebene hat das vor allem der Herr Klingler dann sich darum gekümmert, also um die Fördermittel, um alles, was damit zusammenhängt. Ja.
Wie kommt es, dass dich das Thema so interessiert?
Ich fand das immer schon, muss ich sagen, spannend. Also man hat ja viel am Anfang durch die Medien mitbekommen, wo nach und nach immer mehr von E-Fahrzeugen man lesen konnte oder auch in Nachrichten mitbekommen hat. Und dann hat man das, ich sag mal, automatisch schon so ein bisschen mitverfolgt. Man hat sich auch immer mal vorgestellt, wie ist es denn, wenn ich selbst mal ein E-Fahrzeug fahre? Und dann kam ich ja jetzt im März 2020 dazu, wo dann auch das Thema um die Ladeinfrastruktur und um den Umstieg auf E-Mobilität hier bei Kramenz mehr und mehr Fahrt aufgenommen hat. Und durfte dann eben auch in der Projektgruppe mitarbeiten und habe dann nach und nach so das Thema eigentlich dann immer federführend übernommen. Auch gerade Thema dann über Fördermittel, Abstimmung mit dem Elektriker, mit den Stadtwerken hier in Wiesbaden, dass man da einfach dann, ich sag mal, alle Fäden zusammenführt, dass wir dann möglichst auch zur, bis die Fahrzeuge dann noch da sind, dass man dann noch die ganze Infrastruktur einfach hier am Betriebsstandort aufgebaut hat.
Das heißt, wir haben beim Rheinfall den Mitarbeiterparkplatz ja gesehen, da sieht man ja schon die ein oder andere Ladesäule stehen. Das heißt, wie läuft es denn ab? Die meisten laden wahrscheinlich dann hier in der Firma oder haben auch Bauleiter zu Hause eine Wallbox, wo sie dann laden oder...
Die Mitarbeiter haben im Endeffekt zwei Möglichkeiten zu laden. Einmal können sie hier bei uns auf dem Betriebshof laden. Da hat jeder Mitarbeiter, der ein E-Fahrzeug hat, hat auch seinen eigenen Parkplatz mit eigener Wallbox, wo er laden kann. Wenn man jetzt beispielsweise unterwegs nochmal laden will oder am Wochenende oder im Urlaub, hat jeder Mitarbeiter eine Tankkarte, die freigeschaltet ist. Und da kann europaweit kann dann jeder an jeder möglichen Ladesäule laden, ja.
Aber schon sehr breit aufgestellt, ne? Dass auch jeder wirklich seinen Platz hat. Ist das um so ein bisschen die, weil ich meine, wir fahren beide selber auch elektrisch und ich muss nicht jeden Tag laden, auch wenn ich im Außendienst bin, sondern wahrscheinlich eher mal so alle 2-3 Tage. Warum hat jeder seine eigene Ladesäule, habe ich mich gerade so gefragt. Ich finde es erstmal cool, dass es so ist, ne? Dass man sehr viele Möglichkeiten hat.
Aber ob man so braucht, ne?
Aber braucht man das eigentlich, habe ich mich dann, war so der zweite also, Gedanke.
Dass man die klar zuordnet im Prinzip den Mitarbeitern, also. Ja, das ist schon was, worüber wir gerade nachdenken, ob das so sinnig ist, weil viele Mitarbeiter sind ja auch dann tagsüber weg. Also die Bauleiter zum Beispiel, die fahren ja viel mit ihren Autos auch, die kommen dann zwar immer mal wieder und schließen das Auto an und so. Und natürlich gibt es auch die Überlegung, dass sich immer einfach jeder dahin stellt, wo im Prinzip eine Säule frei ist. Und das geht ja auch. Ja, jeder hat einen eigenen Chip. Das heißt, jeder Chip mit seiner Karte praktisch die Ladesäule frei. Ja. Also das ist durchaus was, worüber wir gerade nachdenken, ja.
Genau, also das Thema jetzt, kriegt jeder Mitarbeiter seinen eigenen Parkplatz oder machen wir so eine Art Pool an Ladesäulen, wo man einfach dahin fährt, wo gerade frei ist, um zu laden. Das war anfangs schon auch ein Thema in der ganzen Planung. Da haben wir aber gesagt, eigentlich so gerade, vielleicht weil uns auch gewisse Erfahrungswerte noch gefehlt haben, das kommt vielleicht auch dazu, aber auch um die Mitarbeiter möglichst abzuholen und da vielleicht auch so ein bisschen so ein Konfliktpotenzial rauszunehmen.
Angst zu nehmen an der
Stelle, was ist denn, wenn jetzt 5, 6, 7, 8 Leute laden wollen und ich kriege vielleicht keine Wallbox, muss aber eigentlich laden.
Da muss ich wieder rausgehen, wieder mein Auto anschließen.
Oder? Und auch ein bisschen, gerade Hinblick auch auf die Zukunft, weil man ja sagt, tendenziell wird es ja eher mehr am Fuhrpark und an Fahrzeugen, die geladen werden müssen. Haben wir gesagt, wir wollen eigentlich erstmal versuchen, jedem Mitarbeiter möglichst eine Ladesäule zu geben, um dann in der Zukunft erstens, weil es noch die Förderung damals gab, möglichst viel von der Förderung mitzunehmen, aber auch gerade für die Zukunft möglichst breit auch an Ladesäulen aufgestellt zu sein.
Es werden auch tendenziell mehr Autos.
Genau,
werden.
Dass wenn mehr Autos dazukommen, dass wir einfach sagen können, hier jetzt...
So mehr auch voll elektrisch dann wahrscheinlich, oder?
Genau. Und dass wir dann einfach sagen können, hier, jetzt haben wir die Kapazität an Ladesäulen da, jetzt switchen wir einfach unser Konzept ein bisschen um, dass nicht mal jeder Mitarbeiter einen Parkplatz festzugeordnet hat, sodass man vielleicht von dem Konzept ein bisschen wegkommt und dann dazu hinkommt, dass man sagt, hier, man macht das mehr als offenen Pool und jeder kann einfach an eine Ladesäule fahren, die gerade frei ist.
Die sind dann auch mit der Photovoltaikanlage verbunden, letztendlich die Ladesäulen, oder sind die?
Ja, also wir haben extra noch eine Photovoltaikanlage gebaut, um eben zu sagen, hier, wir wollen möglichst den Strom, den wir im Fuhrpark auch verbrauchen, dann auch selbst produzieren. Ja.
Ist ja manchmal auch mal so diese Sorge, wenn man jetzt hier so viele Ladesäulen hat, dass dann mein Stromnetz irgendwie darunter leidet.
Wollte ich gerade fragen, wie ist das denn? Alle stecken automatisch, es ist ganz Wiesbaden, und dann lahmgelegt.
Dann bricht alles zusammen.
Ganz so schlimm ist es nicht. Also das Thema war ja natürlich, haben wir auch gerade, wie ist es denn, alle kommen irgendwie aus dem Wochenende, haben die Autos leer gefahren, kommen montags rein und wollen laden. Ja. Ist das überhaupt irgendwie vom Netz und allem her machbar? Da hat auch erstmal der Kollege von Stadtwerken gesagt, in der Theorie wird das eigentlich nie passieren. Jeder hat wahrscheinlich mindestens nochmal 30-40% drin, kommen ja nicht alle komplett leer rein. Und dann kannst du ja beim Lastenmanagement relativ klug auch steuern, dass die Fahrzeuge, die einen geringen Akkustand haben, dass die möglichst viel Leistung erstmal zugeordnet bekommen und jetzt vielleicht mit 60% reinkommen, die am Wochenende nicht so viel verfahren haben oder über den Tag, dass die erstmal dann, ich sag mal, mehr oder weniger hinten angestellt werden und erstmal nicht so viel Leistung zugeweist bekommen, ja.
Und die Ladesäulen, die können den Ladestand vom Auto irgendwie ablesen oder wie läuft das dann?
Genau, die Ladesäulen kommunizieren im Endeffekt alle mit dem Lastenmanagement und dementsprechend wird dann geschaut, wie viele Fahrzeuge sind erstmal angesteckt und wie sind die einzelnen Akkuleistungen gerade, und dann wird dementsprechend die Leistung optimal auf die Fahrzeuge auch verteilt.
Und wer hat das Privileg über diese 4 25 kW Ladesäulen? Oder sind das, oder also, weil ich hatte, Tobias das gerade, ich bin so ein bisschen im Thema drin, weil mich das auch mega interessiert, aber das ist wahrscheinlich ein Schwungmassenspeicher oder was? Also diese große Ladesäule bei euch hier direkt auf dem Hof? Schnelllader, genau. Wie viel kann der wirklich nur 25 kW?
Nee, der kann bis 120 kW.
120?
Ja. Ja, also im Endeffekt alle Wallboxen können bis 22 kW laden.
Ah, okay.
Und eben der eine große Schnelllader kann bis 120 kW.
Und der steht auch allen zur Verfügung.
Ja.
Also da gibt es keine Zuordnung.
Ja, das war auch so ein Punkt, wo wir gesagt haben, brauchen wir einen Schnelllader, brauchen wir keinen, brauchen wir vielleicht einen oder zwei? Oder wie viel Leistung muss er im Endeffekt haben? Das war auch so eine Kernfrage, die wir uns am Anfang gestellt haben. Und da doch, ich sag mal, gerade so die Polierer oder Bauleiter, die vielleicht eine weitere Anfahrt haben, die kommen vielleicht speziell auch vielleicht nach dem Wochenende mit einem geringen Akkustand rein, besprechen sich kurz im Büro und fahren dann wieder raus auf die Baustelle. Deshalb war es uns auch da wichtig zu sagen, hier, wir wollen mindestens einen Schnelllader anbieten, auch mit einer ordentlichen Leistung, dass möglichst nach einer halben, dreiviertel Stunde auch die Leute wieder dann vom Hof kommen und, ich sag mal, eigentlich da kein negativer Impact auf den Arbeitsablauf ist. Zwischen, ich komme hier an, lade schnell auf und fahre wieder auf die Baustelle.
Und im Nachhinein muss man auch sagen, dass sich das auf jeden Fall gelohnt hat, dass wir es gemacht haben, weil es wird schon genutzt.
Ja. Das, genau, das also wollte ich gerade fragen, so, wie das in der Praxis jetzt aussieht.
Genau, also quasi, es ist nicht so, dass da jetzt morgens der Riesenstau entsteht oder so. Aber tatsächlich ist eigentlich immer irgendein Auto, das dranhängt, ja. Mhm.
Aber ihr habt jetzt noch keine App, die anzeigt, welche Ladesäule frei ist, wie viele belegt sind, von welchem?
Nee, sowas haben wir noch nicht.
Jetzt ist es ja quasi, ich glaube, ein Jahr habt ihr das System jetzt, wie ich das verstanden habe?
Circa, ja.
Genau. Also offiziell eröffnet haben wir es im April, am 1. April diesen Jahres.
Okay, wie viel Strom ging da jetzt durch, so Pi mal Daumen?
Oh, das haben wir noch gar nicht ausgewertet.
Okay.
Also wir haben zwar, ich sag mal, einen Zähler, wo wir einmal messen können, welchen Strom wir bei der E-Mobilität verbrauchen, beziehungsweise was von der PV-Anlage kommt und was für die E-Mobilität verbraucht wird und was von der PV-Anlage aus dann wieder auch ins Netz eingespeist wird, weil eventuell gerade am Wochenende die Sonne scheint, aber die Fahrzeuge sind eben, ich sag mal, bei den Leuten privat zu Hause. Aber da haben wir gesagt, das wollen wir einfach mal...
Die Sonne scheint, kommt alle in die Firma.
Genau. Das wollen wir uns mal nach einem Jahr angucken.
Weil speichern, auch, Leute.
Weil auch jetzt nach und nach erst die ganzen Fahrzeuge nachgerückt sind, wollen wir jetzt eigentlich den finalen Test dann erstmal machen, dann wenn auch alle Fahrzeuge da sind, und dann zu schauen, wie viel Strom wird wirklich selbst verbraucht und wie viel geht ins Netz, macht es Sinn, noch irgendwie einen Speicher einzurichten, gerade für Spitzen, um die abzufangen.
Und wie die Mitarbeiter, gibt es schon welche, die sagen, ich möchte wieder einen Verbrenner haben, oder?
Nein, also habe ich noch nicht gehört. Nicht,
nein. Nee. Also ich habe eher den umgekehrten Fall, würde ich behaupten, dass die Leute eher zu einem kommen und sagen, hier, wann kommt endlich mal ein E-Auto, weil sie doch von den Mitarbeitern, die schon ein E-Auto haben, dann viel durchweg Positives eigentlich hören. Es ist im gewissen Maße schon eine Umstellung, die man machen kann, wenn man vom Verbrenner auf ein E-Auto wechselt. Gerade Thema mit Reichweiten und Ladezeiten, das würde ich schon sagen. Aber ich glaube, es ist keines, was jetzt ein No-Go-Kriterium ist. Aber so durchweg würde ich eher sagen, es ist die Tendenz eher andersrum, dass die Leute sagen, hier, wann kann ich endlich E-Auto fahren, anstatt dass ich meinen Verbrenner zurück will.
Aus welcher Motivation? Ja, wirklich aus Ladeleisten, sagtest du, aber auch das Thema mit dem Prozent, also mit dem steuerlichen Vorteil, mit der 1%-Regelung, beziehungsweise dann halt vergünstigt.
Ich glaube, einerseits ist das natürlich ein Thema für Mitarbeiter, zu sagen, hier, ich zahle nur 0,5% oder 0,25% auf meinen Firmenwagen. Das ist natürlich schon ein ausschlaggebender Punkt, vielleicht auch in der Überlegung, nehme ich jetzt ein Hybrid oder nehme ich ein reines E-Auto. Aber ich glaube, die Nachfrage nach einem E-Auto kommt eher daraus, dass man doch dann auch die vielen Vorteile sieht. Oder auch, viele sind ja auch sehr technikaffin und sagen hier, jetzt würde ich doch gerne auch die neue Mobilität ausprobieren, und sehen dann vielleicht, dass der Mitarbeiter, der neben einem parkt, schon ein E-Auto hat, und der erzählt so ein bisschen, oh, das ist super, super Beschleunigung und klappt alles super, ist total ruhig vom Fahren. Und ich glaube, da ist eher so der Punkt, dass man sagt, ach, da will man jetzt auch mit aufs Boot aufspringen und an dieser neuen Mobilität auch partizipieren, ja.
Jetzt hatten wir kurz über Pritschen gesprochen. Klar, Bauleiter mit E-Fahrzeug. Es bietet sich ja tatsächlich auch, finde ich ja auch an. Ne? Man ist ja hier in der Firma, man ist beim Kunden, man kann zwischendurch mal vielleicht auch beim Kunden mal laden oder so. Das ist ja, glaube ich, schon auch prädestiniert eigentlich dafür, das umzustellen. Erstmal super, dass es auch dann durchgezogen habt, auch in der Größenordnung. Ne? Also finde ich echt beeindruckend, dass auch, wie gesagt, wenn man das sieht, ne, wenn man hier mal vorbeikommt, dann auch mal auf den Mitarbeiterparkplatz guckt. Ein ähnliches Erlebnis hatten wir bei Rinn. Ne? Da ist ja auch beim Kundenparkplatz sehr, sehr viele Ladesäulen gewesen. Und ich dachte, oh krass, was ist hier passiert? Also von daher schon mal sehr gut. Und bei den Pritschen, klar, haben wir gerade diese Thematik oder Reichweite etc. gehabt. Aber was ist denn mit so klassischen Baumaschinen? So, habt ihr da schon eine Idee, wie es da weitergeht? Oder habt ihr da schon was umgestellt?
Baumaschinen selbst jetzt noch nicht. Also klar, wir schauen schon auf den Markt, was es da für Möglichkeiten gibt oder was für Anbieter gibt, die da eventuell was Interessantes für uns auf den Markt bringen können.
Wir haben gerade einen E-Stapler bestellt.
Genau.
Das ist jetzt so das Neueste sozusagen.
Hier fürs
Gelände.
Für morgens die Pritschen zu laden oder abends auch entzuladen. Ja. Aber jetzt so die großen Baumaschinen mit dem, ich sag mal, E-Radlader oder E-Bagger, das war für uns jetzt noch kein Thema aktuell.
Und was Kleinmaschinen angeht, Heckenscheren, Kettensägen, Laubgebläse?
Das haben wir auf jeden Fall, ja. Also da sind wir auch fleißig nach und nach alles, was irgendwie umgestellt wird, wird eigentlich auf E umgestellt. Und das wollen wir auch so weiter fortfahren, ja.
Ihr arbeitet jetzt gerade an einem Bericht Unternehmen sozusagen, dass man dort die Klimaziele definiert oder Nachhaltigkeitsziele definiert?
Genau. Also das ist jetzt so ein bisschen das Projekt, das wir gerade versuchen anzustoßen, dass wir eigentlich so viel machen in dem Bereich, aber noch nicht darüber berichten oder zumindest nicht in so einer Form, wie es die Berichtspflicht eigentlich vorsieht. Jetzt ändert sich da ja gerade viel auf EU-Ebene mit neuen Gesetzen und so. Und im Moment ist es so, dass wir da noch nicht drunter fallen. Aber wir haben gesagt, da wir eh viel machen und es auch zunehmend einfach eingefordert wird von Kunden, dass wir nachweisen, dass wir nachhaltiger arbeiten und so weiter, gesagt, dass wir uns jetzt damit beschäftigen.
Also Nachhaltigkeitsbericht dann für die Firma Grammens.
Genau, das ist der Plan. Ja.
Okay. Welche Bereiche betrifft das hier so im Fokus? Also was irgendwie am meisten erstmal irgendwie unter die Lupe genommen wird, wenn man irgendwelche Werte erfassen möchte?
Oh, das ist ja ganz unterschiedlich und da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Kategorien, die dann diese Berichte praktisch umfassen, ja. Es ist viel...
Es ist ja viel Energieverbrauch.
Genau, Energieverbrauch, Materialrecycling.
Genau, welche Abfälle werden im Unternehmen, entstehen im Unternehmen, wie werden die wiederverwertet, beziehungsweise wie werden die dann auch entsorgt. Und da haben wir eigentlich das große Glück, dass wir schon relativ viel Informationen dazu auch haben, weil wir auch seit vielen Jahren schon bei Ökoprofit in Wiesbaden mitmachen, was so ein Netzwerk aus verschiedenen Unternehmen ist.
Das heißt, die Kennzahlen erfassen wir sowieso, wir berichten nur bisher nicht darüber.
Den Leid kennt ihr schon.
Genau.
Genau. Ja. Von daher ist das so ein bisschen was uns da auch in die Karten spielt, dass wir, klar, man muss sich erst mit dem Thema Nachhaltigkeitsbericht so ein bisschen mit befassen, auch so ein bisschen durchsteigen, was wird jetzt von einem genau gefordert. Und die ganzen Datenerhebungen und sowas, das haben wir zum Glück eigentlich schon viele Jahre gemacht und können auch da so eine gewisse Historie aufzeigen, wo man auch erkennen kann, wie sich die verschiedenen Verbräuche bei uns im Unternehmen auch über die Jahre entwickelt haben.
Wie ist das so mit einem, es gibt einen CO2-Fußabdruck, aber auch einen Handabdruck, sagt man mal, um andere Leute so auch ins Thema mitzunehmen. Gibt's da, merkt ihr schon, dass das Thema irgendwie bei euch, weil ihr euch sehr viel damit beschäftigt, auch auf andere rüberschwappt, dass Leute euch fragen, dass ihr da mit denen irgendwie ins Thema kommt, Erfahrungen austauscht? Wenn ja, also welche typischen Firmen gucken sich das mal irgendwie ab, wo ihr irgendwie merkt, keine Ahnung, auch vielleicht im Verband oder... Auch mit dem Nachhaltigkeitsberichtsthema muss ja nicht mal ein Gallabauer sein, sondern auch Zulieferer.
Also ich glaube, dieses Nachhaltigkeitsberichtsthema ist schon irgendwie in allen Bereichen so ein bisschen angekommen. Also das glaube ich schon. Mhm. Was jetzt diesen CO2-Fußabdruck oder Handabdruck oder wie auch immer man es nennt, also jetzt da so konkret gefragt wird man eigentlich dann doch noch selten, würde ich sagen.
Gut, wir haben ja noch keinen veröffentlicht. Wir sind ja im Endeffekt noch in der Vorstufe. Wenn wir vielleicht mal einen veröffentlicht haben, dann kann man den ja auch im Endeffekt online einsehen. Also da wird wahrscheinlich dann eher auch mal eine Rückfrage vielleicht von anderen Firmen kommen. Wie habt ihr das gemacht? Könnt ihr uns da irgendwie Tipps geben?
Das glaube ich eher.
Das glaube ich wird eher passieren, ja. Aber jetzt, ich sag mal, wir stehen ja noch relativ am Anfang.
Ja, ich glaube auch, dass das ist auch so ein bisschen dieses... Nachhaltigkeitsberichten, nenne ich es mal. Das hat irgendwie jeder schon mal gehört, aber es ist wirklich kompliziert, da auch durchzusteigen. Ja? Wie genau muss ich das eigentlich machen, damit das auch so konform ist, dass das dann von einem Wirtschaftsprüfer geprüft werden kann und so. Also das, und ich glaube, da haben wir schon noch viel Nachholbedarf in der Branche und überhaupt. Ja. Das glaube ich schon.
Was sind so die wichtigsten Sachen, also wichtigsten Fragen, die sich ein Unternehmer oder eine Unternehmerin stellen sollte?
Naja, es geht ja eigentlich damit los, dass man erstmal eine Nachhaltigkeitsstrategie braucht. Das ist ja, der erste Punkt.
Ja.
So, und natürlich hat man die im Kopf, sage ich mal, aber zumindest in unserem Fall war es so, dass wir sie bisher nicht niedergeschrieben hatten. Das heißt, mit dem Step muss man ja erstmal anfangen, damit man überhaupt sozusagen eine Ordnung reinkriegt. Und dann muss man sich halt überlegen, wie breche ich das über die einzelnen Ebenen runter auf mein eigenes Unternehmen. Und das ist schon schwierig, ja. Also natürlich, wir haben uns dann auch Nachhaltigkeitsberichte von anderen Unternehmen angeguckt, jetzt auch nicht unbedingt aus der Branche, sondern überhaupt, wie machen die das, wie stellen die das dar und so. Und aber seinen eigenen Weg zu finden, das ist schon eine Herausforderung. Also einfach sich auch zu überlegen, was sind vielleicht Dinge, die für mich relevant sind in der Nachhaltigkeit, die für andere vielleicht keine Rolle spielen. Ja, also ich glaube, sie nennen das im Bericht irgendwie Tiefe der Wertschöpfung. Also das, was man sich im Prinzip erstmal überlegen muss, was für einen selbst eine Rolle spielt, ja. Also, keine Ahnung, Wassermanagement ist vielleicht für jemanden, der einen Pool baut, wichtiger als jetzt, weiß ich nicht, für ein anderes Unternehmen, das vielleicht nicht jetzt in der Branche arbeitet, ja.
Was war denn so der wichtigste Punkt oder was man vielleicht auch für andere Galabor-Unternehmer so mitgeben kann? Was ist denn so eine Stellschraube, an der man am ersten irgendwas bewirken kann?
Ich glaube, grundlegend bietet der Nachhaltigkeitsbericht erstmal ein gutes Tool an die Hand, um sich so eine gewisse Ist-Situation vom Unternehmen erstmal aufzunehmen. Wo stehe ich? Was für Themen, wie die Frau Kramer schon gesagt hat, betreffen mich überhaupt? Und wenn man das geschafft hat, dann glaube ich, kommen einem relativ schnell konkrete Punkte, wo man sagt, da kann ich ansetzen, sei es jetzt beim Abfallmanagement oder Thema Bodenaufbereitung, wie kann ich da mich ein bisschen umstrukturieren, um Abfälle zu sparen. Oder sei es jetzt energieeffizienter den Betriebshof auszustatten, rüste ich um auf beispielsweise einen E-Stapler oder auf LEDs. Ich glaube, da kommen einem dann schon relativ schnell und relativ viele Ideen, wie man was optimieren kann.
Ja, und das betrifft alle Bereiche. Also wenn wir mit der Projektgruppe hier zusammensitzen, bin ich manchmal selber überrascht, wenn wir einzelne Punkte besprechen, dass immer eigentlich jemand kommt und sagt, ja, aber das machen wir doch eigentlich auch. Und warum nehmen wir das nicht auch noch mit rein?
Was war denn das Überraschendste?
Gute Frage.
Guter Einstieg, also
Steilvorlage, ja. Das Überraschendste.
Ja, ich glaube, alle verbinden mit Nachhaltigkeit im ersten Schritt erstmal die Umwelt,
was ja auch
richtig und gut ist. Aber viele vergessen, oder man hat nicht am Anfang direkt auf dem Schirm, dass ja Nachhaltigkeit eigentlich noch viel mehr betrifft, auch Thema Mitarbeiter, wie stelle ich mich als Unternehmen richtig auf, um auch nachhaltig meinen Mitarbeitern was Gutes zu tun, sei es jetzt eine betriebliche Altersvorsorge. Es gibt regelmäßig bei uns Arbeitsplatzchecks, wo auch geguckt wird, ist der Stuhl richtig eingestellt, wie ist das mit der Höhe vom Schreibtisch, oder wir haben jetzt jeden Montag haben wir einen Fitnesskurs für die Mitarbeiter, der angeboten wird, dass wir sagen, wir wollen einfach an so Stellschrauben einerseits für die Mitarbeiter auch einen Mehrwert schaffen, dass er, ich sag mal, Rückenproblemen vorbeugt und einfach so eine gewisse Grundfitness auch da ist.
Ja, also zum Beispiel Gesundheitsmanagement hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm am Anfang. Also, dass das irgendwie da auch mit reinspielt. Ich meine, bei den ganzen CSR-Geschichten, sowas wie der ganze soziale Bereich, alles, was man an Engagement macht und so, das war mir schon irgendwie bewusst. Aber dieser ganze Gesundheitsmanagement-Bereich eigentlich für die Mitarbeiter, das war mir nicht so klar.
Das ist auch schon krass, eine LED-Lampe zur Rückenschule, ne?
Also, genau. Ja. Also umfasst einfach so viel, ja, auch die Ausbildung, es sind halt unglaublich viele Dinge, und ich glaube, da muss man halt als Unternehmen genau überlegen, was ist jetzt für meinen Bereich der Relevante halt, weil am Ende kann niemand irgendwie überall perfekt aufgestellt sein und auch nicht alles ist für jeden gleich wichtig, ja.
Und für euch ist das, was man ökologisch ansieht, der Fuhrpark am relevantesten?
Jetzt bei den ökologischen Zielen sozusagen.
Ja, wir haben
sozusagen.
Ja, bei Nachhaltigkeit haben wir Ökologie, Ökonomie und Soziales.
Genau.
Ja, ich sag mal, das Fuhrpark-Thema war halt jetzt so das letzte große, was wir angegangen sind. Von daher war das so ein guter Einstieg auch in diesen ganzen Nachhaltigkeitsbericht. man muss halt jetzt schauen, einerseits, wir haben jetzt den Pkw-Bereich umgestellt, ich sag mal, das hört ja jetzt nicht auf, nur weil wir jetzt die Pkws auf E-Mobilität umgestellt haben, das geht ja jetzt dann hoffentlich auch in Zukunft dann weiter mit dem Nutzfahrzeugebereich und eben dann auch Thema Baumaschinen wird dann in Zukunft auch, ich sag mal, deutlich weiter in den Fokus rutschen, ja.
Ökonomisch gesehen, wie hat sich das für euch gelohnt? Das ganze E-Mobilitätsthema, weniger Spritverbrauch. Also Ökoprofit habe ich damals so kennengelernt, dass man hauptsächlich erstmal sich den ganzen Dieselverbrauch angeguckt hat, weil das so die Hauptkennzahl ist neben dem, okay, wie erzeugen Müll, wie wird der Müll entsorgt, wie wird der getrennt, wie habe ich Strom, wo kann ich was mit Bewegungsmelder-LED machen. Aber der Hauptfresser ist ja schon bei uns im Galabau schon die Bewegung, der Sprit. Wie hat sich das irgendwie ökonomisch ausgewirkt? Habt ihr es noch nicht ausgewertet, sagtest du, ne? Also die Zahlen
fehlen. Also wir haben klar einfach mal hochgerechnet, was, okay, was macht jetzt, oder was an Kosten haben wir für ein E-Auto, was an Kosten haben wir jetzt für einen Verbrennungsmotor.
Was habt ihr da eingerechnet?
Also wir haben den Durchschnittsverbrauch genommen, mal jetzt die Laufleistung von den Mitarbeitern und dann einfach mal hochgerechnet, was haben wir an ich mal, was früher mal Treibstoffkosten waren, sind dann zukünftig jetzt Stromkosten. Was macht das für uns am Ende für einen Unterschied? Geht das 0 auf 0 auf? Fahren wir besser mit einem Verbrennungsmotor oder auch mit einem E-Fahrzeug? Und klar, es ist so ein bisschen abhängig davon, wie steht aktuell der Spritpreis oder wie sind auch die Strompreise am Markt. Das muss man, glaube ich, immer so ein bisschen im Auge behalten. Aber grundlegend haben wir mal damals eine Hochrechnung gehabt, dass wir ungefähr aufs Jahr pro Fahrzeug im Verbrauch, wenn man mal von knapp 30.000 Kilometern im Jahr als Durchschnitt ausgeht, hatten wir knapp 900 Euro Ersparnis pro Fahrzeug. Und wenn wir jetzt knapp 50 Fahrzeuge im Fuhrpark haben, dann ist das am Ende des Jahres schon eine deutliche Ersparnis, die wir durch den E-Fuhrpark dann auch erzielen konnten.
Wie viel kriegt ihr für diese, wie heißt das?
THG-Quote.
THG-Quote.
Das sind 250 Euro, die wir dann immer nochmal pro Fahrzeug pro Jahr bekommen.
Okay, was ist das für alle, die das jetzt nicht wissen?
Treibhausgasminderungsgesetz oder so? Oder,
genau, da kommen im Endeffekt die Konzerne, die jetzt, gerade so hier Shell, Aral, die Raffinerien im Endeffekt, können dann über diese THG-Quote die Zertifikate bei denen. Ist auch für Privathaushalt, denke ich, interessant. Also alle, die ein E-Fahrzeug haben, können im Endeffekt ihre THG-Quote an diese Unternehmen wieder verkaufen. Da gibt es verschiedene Anbieter am Markt. Und dann kann man am Ende, ich sag mal, viele sind irgendwie zwischen 200 und 300 Euro so in dem Dreh, kann man dann online noch für sein E-Auto pro Jahr erzielen, ja.
Das kriegen wir nicht, das gehört nicht uns, das Auto, Tobias. Und habt ihr das dann auf dem Lebenszeit Zykluskosten, also Cost of Fulltime, also wie lange nutzt ihr die Fahrzeuge? Habt ihr das mit reingerechnet? Auch das Ding Wartung und so weiter, was diese Fahrzeuge
angeht? Also die Fuhrparkflotte ist erstmal für 2 Jahre geleased. Mhm. Im Leasing, weil wir auch gesagt haben, wir wollen auch den ganzen Markt erstmal ein bisschen beobachten, wie entwickelt sich das Ganze. Mhm. Wollt natürlich auch durch die Subventionen durch die BAFA und durch die Hersteller auch dementsprechend die günstigen Leasingraten erzielen, weil dann eben die Förderung auf 24 Monate dann im Endeffekt runtergebrochen wird und dann auch die Leasingraten ein bisschen mit subventioniert, sage ich mal. Mhm. Aber grundlegend war so der Hintergrund auch, dass wir uns einfach einerseits die Mobilität erstmal ausprobieren wollten, aber auch so die Entwicklung am Markt beobachten wollen, was das Thema Reichweite und Ladegeschwindigkeit angeht, um da einfach zu sagen, in 2 Jahren stellt man beispielsweise auf ein anderes Fahrzeug um, was dann aber nochmal eine deutlich höhere Reichweite hat und nochmal deutlich schneller laden kann. Und das muss man dann mal schauen, aber vielleicht erweitert man die Leasinglaufzeit dann von 2 auf 4 Jahre beispielsweise. Das muss man dann einfach mal, wenn es soweit ist, individuell betrachten.
Und übers Leasing sind auch die ganzen Wartungssachen auch mit abgedeckt?
Genau, ne? Da gibt es einen Technik-Service, der ist mit drin und dann ist alles, was Wartung, Reparatur ist automatisch mit abgedeckt, ja.
Und wie kam das jetzt noch nicht mal ein Jahr das Ganze sozusagen, aber wie kam das jetzt bei den Kunden an? So, haben die da irgendwie Rückmeldungen gegeben, habt ihr da Feedback bekommen? Oder ist das mittlerweile schon so normal, dass man elektrisch fährt? Ich weiß nicht. Also
es haben zumindest viele mitgekriegt. Also auch hier in der Region. Ich werde schon immer wieder drauf angesprochen, ja. Also dass man die Autos sieht, dass wir jetzt elektrisch fahren und so. Also zumindest die Wahrnehmung ist auf jeden Fall da und ich glaube, es ist eine positive Wahrnehmung.
Und glaubst du, dass es von der Kundenseite irgendwo auch, ja, nicht selbstverständlich, aber irgendwo auch mal gefordert wird, dass mein Landschaftsgärtner entsprechend darauf achtet, wie nachhaltig er unterwegs ist?
Ich glaube, dass das in allen Bereichen immer stärker gefordert werden wird. Also nicht nur im Landschaftsbau, sondern allgemein. Aber natürlich, wir sind die grüne Branche irgendwie und natürlich hat das macht ja schon was imagemäßig mit einem, ja. Das glaube ich schon. Und wenn man natürlich von sich selbst sagen kann, man arbeitet in der grünen Branche und man arbeitet so grün, wie man kann, dann ist das immer, glaube ich, was gut ankommt. Ja.
Welche Bilder oder welche Meinungen kamen irgendwie von Kunden oder von anderen Menschen, wo ihr mit gutem Beispiel sagen konntet, hey, das ist gar nicht so, das hast du dir vielleicht irgendwie so vorgestellt oder mit dem Vorurteil ist das Wort, das ich gerade gesucht habe, kommst du daher und das ist gar nicht so. Also Beispiel, was wir bemerken, ist das Thema Kosten von so einem Fahrzeug, weil E-Mobil zu fahren ist tatsächlich das günstigste, was wir bisher so hatten. Und wenn man es dann auch auf dieses Lebenskosten rechnet, weiß nicht, habt ihr irgendwie sowas gemerkt, solche Vorurteile?
Also jetzt, ich glaube, aus von den Kunden jetzt nicht. Mhm. Ich glaube, von den Mitarbeitern gab es schon Vorbehalte, dass man das Vorurteile nennen kann, ja. Aber ich glaube, auch das hatte dann weniger mit den Kosten zu tun. Mhm. Sondern, also ich selbst habe ein E-Auto jetzt und auch ich war skeptisch, wie das funktioniert. Ich habe das Auto im Januar bekommen oder Anfang Januar und bin direkt erstmal damit in Urlaub gefahren. Und ich war schon skeptisch, oh mein Gott, wird das alles funktionieren bis nach Südtirol und wie oft muss ich da wohl anhalten und so. Und aber
ich muss gerade schmunzeln, weil meine erste Urlaubsfahrt war auch nach Südtirol. Ja. Okay. Ja.
Und ich war tatsächlich überrascht, wie gut doch die Infrastruktur ausgebaut ist. Also es war wirklich, ich habe es mir viel schlechter vorgestellt. Man hört immer irgendwie, dass das alles so schlecht ausgebaut ist und ich fand das überhaupt nicht. Also natürlich, man musste schon, sage ich mal, seine Reise ein bisschen planen, aber die Autos, die E-Autos sind ja mittlerweile auch so schlau, die planen ja für einen mit, ja, und das war eigentlich total einfach und jetzt fahre ich ein Dreivierteljahr mit dem Auto und ich bin total begeistert, also, aber auch ich war nicht frei von Vorurteilen, was die E-Mobilität angeht, ja, genau, und ich glaube, so geht's vielen Mitarbeitern auch. Also gerade dieses, wir fahren in Urlaub, wird das alles so funktionieren? Finde ich immer eine Ladesäule? Ist die immer kompatibel mit meinem Stecker? Also das sind alles Dinge, die sich relativ, finde ich, schnell ausräumen, wenn man es dann in der Praxis einfach tut. Aber da ich sie selber hatte, kann ich verstehen, dass es die Vorurteile gibt. Ja.
Und ich muss sagen, also die größten Zweifler, würde ich fast sogar sagen, die wir teilweise in der Firma hatten, sind jetzt die am besten von der E-Mobilität reden und total begeistert sind. Auch ja. Genau nach dem Moment, wo sie mal in Urlaub gefahren sind. Ja. Weil ich sag mal, wenn du dann, ich sag mal, 3-4 Stunden was unterwegs bist im Auto, dann ist es, glaube ich, auch überhaupt nicht schlimm, mal eine halbe Stunde Pause zu machen. Dann ist man manchmal sogar noch froh, wenn man mal kurz anhalten kann und, weiß ich, geht mal kurz auf dem Rasthof einen Kaffee trinken oder mal kurz auf Toilette und schwuppdiwupp ist das Auto eigentlich wieder bei 80% vollgeladen und ich kann weiterfahren. Also ich glaube, das Thema gerade auf längeren Reisen, das relativiert sich ziemlich gut und die anfänglichen Vorurteile oder Ängste, die legt man relativ schnell beiseite.
Vor allem, wenn man dann mal von der Autobahn runterfährt, um dann zu laden, ist auch ganz entspannt, wenn die Rastplätze übervoll sind.
Genau.
Fand ich dann auch ganz gut.
Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe bis jetzt auch noch nicht erlebt, dass ich irgendwo hinkam und zwar wirklich gar keine Säule frei. Also das ist mir bis jetzt noch nie passiert. Ja. Also das ist, glaube ich, auch sowas, wo viele sich denken, oh Gott, und dann gibt es an der Raststätte nur, weiß ich nicht, 6 Ladesäulen und wenn die dann alle voll sind und dann muss ich warten und so. Also habe ich noch nie erlebt, ja.
Aber schön so zu sehen, ne? Also dass es eigentlich ja so eine gewisse Wahrnehmung ist, die man irgendwie dann so eine, was kognitive Verzerrung ist, so in etwa.
Ja. Mhm.
Was habt ihr denn noch geplant so in Zukunft? Wie viele elektrische Fahrzeuge gibt es in 5 Jahren?
Am liebsten alles elektrisch, ne?
Aber seht ihr denn die Zukunft bei den Baumaschinen elektrisch oder?
Ich glaube, dass das jetzt noch schwer zu sagen ist. Deswegen ist es auch ein bisschen schwierig, jetzt zu sagen, was sind die nächsten Projekte, weil natürlich ist es so, man muss einfach jetzt beobachten, wie der Markt sich auch weiterentwickelt, ja. Es kann auch durchaus, keine Ahnung, vielleicht gibt es auch irgendeine andere Antriebsmöglichkeit, keine Ahnung, Wasserstoff, ich weiß es nicht. Es kann auch irgendwas anderes aufkommen in dem Bereich, ja. Ich glaube, man muss das einfach ganz genau beobachten und dann halt einfach Schritt für Schritt überlegen, ja. Der E-Stapler ist jetzt das große Projekt, das wir jetzt gerade irgendwie anstoßen. Aber das ist auch wieder dann mit sehr viel auch Investitionskosten logischerweise verbunden. Der braucht auch eine eigene Ladestation und all diese Dinge. Also muss es schon immer ganz genau abwägen, ja.
Gut, aber ich sag mal so, im Pkw-Fuhrparkbereich ist schon das Ziel, mit der nächsten Fahrzeuggeneration dann auch weiter die Quote an reinen E-Fahrzeugen auch
genau,
zu erhöhen.
Genau, das auf jeden Fall.
Das ist ganz klar. Und dann auch, ich sag mal, langfristig auch eben komplett auf die reinen E-Fahrzeuge umzustellen, dass man möglichst gar keine Hybridfahrzeuge mehr hat. Und alles, wie Frau Kramenz sagt, alles, was jetzt, ich sag mal, den Baustellenbetrieb an sich angeht, mit dem E-Radlader oder dem E-Bagger, das muss man einfach weiter beobachten. Waren wir zwar letztens gerade auf einer Messe gewesen, wo wir uns mal angeschaut haben, so eine Art Schnellladesäule für auf die Baustelle, die man auch relativ flexibel dann zwischen den Baustellen hin und her switchen kann. Ist im Endeffekt eigentlich wie ein großer Akku, den man sich vorstellen kann, wo hinten dann ein Starkstromstecker reingesteckt wird, der eben den Akku auflädt. Und dann je nach Bedarf kann ich, wie beim Schnelllader, sieht eigentlich ziemlich ähnlich aus wie ein Schnelllader, kann ich dann mein Fahrzeug anstecken und kann dann auch mit bis zu 150 kW krass schnellladen. Und in dem Moment, wo eben nicht geladen wird, wird eben hinten über den Starkstromstecker der Akku wieder aufgeladen. Also das fanden wir ziemlich interessant, weil man da auch so eine gewisse Flexibilität bekommt, zu sagen, hier, ich stelle den heute mal auf die Baustelle und wenn die Baustelle fertig ist, dann packe ich den gerade hinten auf die Pritsche drauf und transportiere ihn zur nächsten Baustelle. Dass man, ich glaube, das könnte ein ganz guter Ansatzpunkt sein, zu sagen, wenn das Thema mal um E-Baumaschinen interessant wird, dass man sagt, man installiert oder hat ein paar mobile Schnelllader im Bestand, die man einfach auf die Baustellen dann gezielt einsetzen kann.
Wie viel Prozent deiner Arbeitszeit beschäftigst du dich mit dem Thema?
Auch ich glaube, das ist schwer zu sagen. Das ist immer mal eher mal so wellenmäßig. Das sind immer Tage, da stehen dann irgendwelche Themen an rund um die E-Mobilität. Dann beschäftigt man sich wieder deutlich mehr damit. Und dann gibt es jetzt andere Tage oder Wochen, wo es dann eher Richtung Nachhaltigkeitsbericht geht oder ganz anderen Themen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man da generell immer möglichst am Zahn der Zeit bleibt und so ein bisschen das beobachtet, was auch durch die Medien geht. Da kriegt man ja immer schon relativ viel mit. Aber sonst ist es, glaube ich, einfach wichtig, das weiter zu beobachten und auch zu gucken, was könnte für einen selbst Sinn machen. Wie kann man vielleicht gewisse Technologien auch einfach ein bisschen ummodeln, um die für einen eigenen Betrieb zu verwenden? Oder wie müssen wir uns vielleicht auch von unseren Abläufen umstellen? Weil man kann, glaube ich, nicht erwarten, dass die Wirtschaft einem genau das Produkt bietet, was man für seinen Ablauf immer braucht. Also da ist auch, glaube ich, eine gewisse Flexibilität bei uns als Firma gefragt, auch zu sagen, wir müssen uns an die Mobilität oder an das Thema ein bisschen anpassen, dass man sagt, man optimiert vielleicht die Baustellenabläufe oder was auch immer. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Und für den Nachhaltigkeitsbericht, wie viele Leute sind da involviert? Kann man das irgendwie wie messen, wie viel Zeit darf? Also ist ja nicht Verschwendung, um Gottes Willen, ist ja in die Zukunft gedacht.
Ja.
Aber weil vielleicht denken auch andere jetzt, wenn so mal, aber das müssten wir vielleicht
ja,
auch
machen. Ja, so.
Genau.
Also ich sag mal, am Anfang das alles zu verstehen, erstmal wie es funktioniert, das dauert am längsten. Ist tatsächlich so. Und wir sind in der Projektgruppe jetzt zu viert. Wir sitzen alle zwei Wochen montags für anderthalb Stunden zusammen. Dazwischen hat jeder Aufgaben oder Hausaufgaben, die er dann mitnimmt bis zur nächsten Sitzung. Also es ist schon Zeit, die man investieren muss man schon ganz klar so sagen, ja.
Wann denkt ihr, wie viel Zeit ist dann da reingegangen, bis ihr sagt, wir haben jetzt die erste Variante, die wir jetzt mal nach außen bringen können? Weil es lebt ja dann auch weiter, ne? Das ist ja...
Also wir hatten jetzt heute gerade mal darüber gesprochen, dass wir irgendwie Mitte nächsten Jahres eigentlich ganz gerne das jetzt aber mit Vorbehalt, also ob das so klappt, mal sehen.
Erster, Sechster.
Aber wir müssen es ja dann noch einschicken, es muss geprüft werden. Das heißt, es sind ja auch alles Dinge, da kann ich ehrlich gesagt noch gar nicht einschätzen, wie viel Zeit geht dafür eigentlich drauf. Und
Wer prüft das denn dann? Wie läuft das
Im Endeffekt muss das noch durch einen Wirtschaftsprüfer dann mitgeprüft werden.
Okay.
Im Rahmen vom Jahresabschluss eben. Und da wollen wir eigentlich ganz gern, ich sag mal so, die erste Grobfassung wollen wir ganz gern so bis, weiß ich nicht, Ende Februar, Anfang März in dem Dreh haben, dass dann schon mal so der erste Prüflauf durchläuft oder auch hier über einen Deutschen Nachhaltigkeitskodex.
Genau, also wir machen das nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex und denen schickt man das jetzt sozusagen und die prüfen das dann auf, weil fehlt was, ist irgendwas nicht ausreichend beschrieben und so weiter.
Genau, und sobald wir halt da dann das erste Feedback haben, dass wir einfach noch genug Puffer haben, um auch gewisse Anpassungen vorzunehmen und dann eben im Rahmen vom Jahresabschluss, dass man es auch an einen Wirtschaftsprüfer mal gibt, dass der dann ein Auge auch drauf wirft und sagt, hier, so und so ist der Stand, die Punkte könnt ihr vielleicht noch einen Tick verbessern und so wollen wir uns einfach so ein bisschen Step für Step an das Thema ranhangeln.
Würdet ihr das auch für ein kleines Unternehmen empfehlen?
Ja, ich habe es vorhin kurz erzählt. ich glaube, dass es nicht nur für die Unternehmen relevant wird, die da jetzt berichtspflichtig werden, sondern tatsächlich für alle, weil wir als Unternehmen, oder nehmen wir mal an, wir wären berichtspflichtig, wir kratzen da so ein bisschen an der Grenze zur Berichtspflicht, aber nehmen wir mal an, wir wären es, wir müssen ja auch nachweisen, dass wir mit Kunden zusammenarbeiten, die ebenfalls nachhaltig arbeiten. Das bedeutet, die bekommen eigentlich von uns die gleichen Auflagen, auch obwohl sie nicht berichtspflichtig sind. Und deswegen glaube ich, dass vielleicht nicht in dem Umfang, in dem das jetzt wir machen wollen oder müssen oder wie auch immer, aber dass man berichtet über die Nachhaltigkeit, das wird, glaube ich, Standard werden für alle Unternehmen, egal ob groß oder klein.
Könnt ihr dann verstehen, dass vielleicht manche Unternehmen sagen, boah, ist schon wieder Bürokratie, wo ich durchgehen muss? Oder seht ihr eher, ey, das ist echt eine Chance für euch, euch von Wettbewerb abzuheben?
Ich glaube, im ersten Moment ist man so ein bisschen erschlagen von dem ganzen Thema. Und da denkt man auch so, boah, ist schon wieder wirklich, wie du sagst, viel Bürokratie und schon wieder muss man eine Projektgruppe machen und alle müssen sich so ein bisschen reinfuchsen und es kostet auch wieder viel Zeit. Aber ich glaube, wenn man mal so die ersten Male zusammengesessen hat und mal die verschiedenen Punkte durchgegangen ist und vielleicht auch schon die ersten Themen abhaken kann, dann erkennt man doch relativ schnell eigentlich den ganzen Vorteil aus dem Ganzen. Weil es einfach, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Tool ist, um sich einfach mit dem Thema Nachhaltigkeit deutlich mehr zu beschäftigen oder auch, wie wir vorhin gesagt haben, dass man einfach Themenfelder erkennt, die man anfangs noch gar nicht so auf dem Schirm hat. Und ich glaube, daraus ist eigentlich so dann der große Vorteil, den ganzen Nutzen, den man daraus ziehen kann. Und dann würde ich sagen, schwenkt so ein bisschen dieses, ich bin anfangs davon total erschlagen und habe vielleicht auch in Anführungszeichen keine Lust darauf, schwenkt dann doch dazu um, dass man sagt, okay, eigentlich ist es doch eine ganz tolle Sache und das bringt mich als Unternehmen schon mal deutlich weiter nach vorne. Und kann mich eben dann im zweiten Schritt dann auch von Konkurrenten dann bei Ausschreibungen oder am Kunden einfach, wenn ich damit auch aktiv Marketing betreibe, auch einfach absetzen.
Habt ihr denn da jemand, der euch noch zusätzlich berät bei dem ganzen Thema oder arbeitet das jetzt?
Tatsächlich nicht. Tatsächlich haben wir uns auferlegt, dass wir das jetzt uns selbst da reinfuchsen.
Hast du selber beraten tätig werden für andere Firmen?
Genau, das ist das Ziel. Genau. Nee, aber dass wir schon gesagt haben, wir beschäftigen uns jetzt erstmal selber damit. Ja, wir wollen wirklich dahinter steigen. Klar, ich glaube, es gibt viele, auch Agenturen, die einen unterstützen können und so, aber am Ende muss ja auch die Agentur weiß nicht, was das Unternehmen macht. Das heißt, muss schon eine Eigenleistung eigentlich sein. Natürlich kann eine Agentur einen dabei unterstützen, vielleicht einem den Rahmen geben oder einem Anweisungen geben, was man als nächsten Schritt zu tun hat oder so. Aber die Fleißarbeit, die dahinter steckt, die muss aus dem Unternehmen selber kommen. Das kann eine Agentur, glaube ich, gar nicht übernehmen. Ja.
Auch das Herzblut, oder? Sorry, wenn ich unterbreche. Also ja. Wie beim Marketing ja ähnlich. Also wenn eine Marketingagentur draufsetzt, muss es ja trotzdem authentisch bleiben, genau. Das Thema.
Ja. Und ich finde auch wir machen es ja nach dem deutschen Nachhaltigkeitskodex. Also ich finde, da ist auch die Website ziemlich gut gestaltet, dass sie einem gute Hilfestellungen bietet. Was ist denn bei welchem Punkt überhaupt gefragt? Und was ich auch wirklich toll finde, ist, dass man sich auch einfach die Nachhaltigkeitsberichte anderer Firmen anzeigen lassen kann. Und auch gerade in dem Punkt, wo man beispielsweise gerade bei Umwelt oder anderen Themen ist, kann man halt spezifisch in die Punkte reingehen, was andere Unternehmen geschrieben haben, um einfach sich auch so ein bisschen Anregungen zu sammeln, wie könnte ich das denn für mein Unternehmen aufbauen. Also das finde ich, ist wirklich ziemlich gut gelöst. Und ja. Ich glaube, das gibt einem auch wirklich was Gutes an die Hand, um einfach das fürs eigene Unternehmen dann auch aufbauen zu können.
Das können wir mal in die Shownotes packen, den Link dazu, oder?
Auf jeden Fall, ja.
Wir hatten jetzt zuletzt Folgen aufgezeichnet, Nachhaltigkeit, Galabau mit Rinnen und Metten und Koll. Und da war immer mal ein Thema Recycling. Wie steht ihr dazu?
Ja, war uns auch ein Riesenthema.
Also BIMSCH-Genehmigung für dieses Thema, oder?
Ja, alles, was halt Abfuhr ist und so, wird ja auch immer teurer. Also deswegen ist das schon automatisch eigentlich ein Thema. So, wenn man das dann auch unter dem Nachhaltigkeitsaspekt sieht, ist es sowieso doppelt ein Thema, mit dem man sich einfach auseinandersetzen muss. Das ist definitiv so, ja.
Okay, und was macht ihr da jetzt schon? Also was recycelt ihr? Was bringt ihr irgendwie wieder in diesen Wertstoffkreislauf rein? Oder macht ihr es hier am Platz, macht ihr es auf der Baustelle? Wie handhabt ihr das?
Also ein großes Thema, was wir eigentlich jetzt auch angehen wollen, das ist so ein bisschen das nächste große Projekt auch vielleicht für 2024, ist das ganze Thema Boden. Heißt, alles, was jetzt Bodenabfuhr ist, sind wir eigentlich jetzt dabei, gerade ein neues Lager einzurichten, wo man sagt, da schlägt man ihn oder wettet den Boden wieder auf, recycelt den so ein bisschen, um den einfach dann auch wieder auf anderen Baustellen einbauen zu können. Weil einerseits fährst du auf der einen Baustelle Boden ab zur Entsorgung und auf der anderen Baustelle kaufst du den Boden wieder ein. So, und da ist einfach der Punkt, dass wir sagen wollen, das ist auch so ein Thema, was wir jetzt angehen, dass wir sagen, wir wollen den Boden einfach aufbereiten und eben dann auf anderen Baustellen wieder neu einbauen, dass man, ist man dieses ganze Thema um Entsorgung, Wiedereinkauf damit aushebelt.
Oder ein großes Thema, das wir jetzt dieses Jahr hatten, war Paletten. Also wie können wir irgendwie unser Palettenmanagement optimieren? Das war ein ganz großes Thema, da hatten wir einfach total viel, viel Abfall, ja. Genau, das war jetzt so ein Thema.
Einwegpaletten oder was war da Abfall?
Ja, gerade bei den Europaletten, wenn sie auf die Baustelle angeliefert werden, dann wird ja auf eine Palettengebühr erhoben. Wenn die Paletten eben nicht in dem einwandfreien Zustand wieder zurückgehen an den Lieferant, wie sie dann damals ausgeliefert worden sind. Und da hatten wir halt schon oft die Erfahrung gemacht, dass die Paletten dann durch die Handhabung auf der Baustelle gewisse Beschädigungen haben und wir halt dadurch relativ viel oder oft Geld verloren haben in dem Moment, wo wir halt dann gewisse Abschläge in Kauf nehmen mussten, weil die Paletten halt dann beschädigt zurückgegangen sind. Und da war eben das Thema, wie können wir das optimieren, wie können wir da die Kosten übers Jahr auf alle Kramenz-Firmen dementsprechend niedrig halten und haben uns halt dann da ein Konzept überlegt, wie wir gesagt haben, dass die Paletten dann wieder aufbereitet werden und dann erst an den Lieferant zurückgehen. Und das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert.
Wie ist das mit den Gartenabfällen oder mit den Grünschnittabfällen? Sagt ihr, ihr habt eine Hackschnitzelheizung? Mhm. Benutzt ihr die eigenen Grünabfälle dafür oder wie wird das
betrieben? Nee, wir haben Holzpellets wird die beheizt, genau. Mhm.
Aber Grünabfälle ist jetzt auch für unser neues Außenlager dann geplant, dass man sagt, man lagert die dazwischen und lässt die halt dann eben mehr oder weniger verrotten.
Kompostieren.
Genau, quasi. Kompostieren, okay. und spart sich halt dann dementsprechend die Abfuhr.
Das Gold des Gärtners, ne? Der Kompost, ja.
Genau.
Ja, ich glaube, das war ein sehr schönes Portfolio von euch, mal eure Firma so kennengelernt zu haben, so in diesem Kontext zum E-Mobilität und sind dann ungeschränkt ganz toll, mal einen ganzheitlichen Blick auf euch zu haben, was Nachhaltigkeit angeht. Ne? Was wünscht ihr euch von anderen Firmen oder generell vom Verband, von der grünen Branche, was mehr kommen sollte, womit sich die Leute mehr beschäftigen sollten?
Ich glaube, was man sich generell wünschen kann, ist, ich glaube, das ist unabhängig jetzt von der grünen Branche oder vom Verband, ist einfach, dass man sich in der Gesellschaft oder auch privat als Unternehmen oder als Privatperson einfach viel mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Also ich glaube, nicht Nachhaltigkeit hört nicht mit Sicherheit nicht auf jetzt bei den Unternehmen. Ich glaube, da kann jeder privat genauso viel tun oder was wir jetzt im Nachhaltigkeitsbericht machen, dass wir uns damit beschäftigen, wo können wir uns jetzt Thema Nachhaltigkeit, sei es jetzt Thema Umwelt oder Mitarbeiter, wie können wir uns da auf Unternehmensseite verbessern? Glaube ich, kann jeder so seinen eigenen kleinen Nachhaltigkeitsbericht auch privat mal für sich selbst machen, mhm, und da einfach schauen, was gibt es denn vielleicht auch privat für Stellschrauben, an denen ich drehen kann, um einfach mein privates Handeln auch nachhaltiger auszurichten. Und wenn man da als Unternehmen viel tut und auch jeder für sich selbst seine Hausaufgaben macht, glaube ich, da können wir am meisten am Ende gewinnen. Einerseits für uns selbst, aber auch für die Umwelt.
Also wenn ihr eine eigene App rausbringt für Ladesäulenmanagement, kommt auch Foodsharing dazu, oder?
Genau. Also tatsächlich haben wir eine Mitarbeiter-App und wir haben da jetzt so eine Material, also Thema Recycling, ja, im Prinzip so eine Art Materialbörse, dass die Mitarbeiter sich untereinander im Prinzip austauschen können. Der eine hat Material da übrig, der andere kann es vielleicht gebrauchen oder wie auch immer. Genau, könnte noch ein bisschen mehr genutzt werden, als aktuell ist, aber im einen oder anderen Fall hat es schon was gebracht.
Aber wir sind auch erst damit gestartet.
Ist
das alles noch so ein bisschen im Anlaufen, aber es ist, glaube ich, schon eigentlich ziemlich gut. Also der Start ist eigentlich gemacht, ja.
Wie stehen eigentlich, das haben wir jetzt noch gar nicht gefragt, ne, wie die Mitarbeiter dem gegenüber so stehen, auch ältere Mitarbeiter wahrscheinlich schon länger dabei sind oder jüngere. Ist das so, wie sehen die das ganze Thema Nachhaltigkeit? Wie nehmt ihr die da mit auf die Reise?
Ich glaube, die nehmen sich so ein bisschen auch selbst mit. Also in dem Moment, wo die mitbekommen, dass wir auch uns mit dem Thema beschäftigen, merkt man doch, dass oft auch die Leute einen darauf ansprechen und sagen, hier, habt ihr schon an den Punkt gedacht oder kann ich mich vielleicht bei euch in die Projektgruppe mit einbringen? Ich glaube gar nicht, dass man die unbedingt so aktiv mitnehmen braucht. Ich glaube, in dem Moment, wo man wirklich vielleicht beispielsweise auch über einen Feierabendtreff oder an einer Sommerfeier auch so ein bisschen, wird ja auch immer informiert, was aktuell so die Geschäftsleitungen für Themen bewegen. In dem Moment, wo das Thema Nachhaltigkeit aufkommt, merkt man schon, dass das doch auch privat viele sehr interessiert und auch die sich da einbringen wollen. Und dann kommen auch teilweise die Mitarbeiter schon auf einen selbst zu und sagen, hier, ich habe da noch eine Idee oder kann ich nicht da irgendwie bei euch in der Projektgruppe mitmachen, kann ich nicht für meine Firma der Recyclingbeauftragte werden. Das läuft eigentlich ziemlich gut, würde ich sagen.
Ja, glaube ich auch. Aber natürlich ist es auch in der Praxis so, dass am Ende oft vielleicht eher der schnellere Weg genommen wird, der vielleicht nicht so nachhaltig ist. Und da würde ich mich gar nicht rausnehmen. Ich glaube, das ist irgendwie bei jedem so, dass man sich immer wieder ein bisschen auch zur Disziplin rufen muss, dass vielleicht die nachhaltigen Wege manchmal nicht die allerschnellsten oder die kurzfristig effektivsten sind oder so. Und ich glaube, das ist schon... Ich glaube, da, so wie du gesagt hast, das ist ein gesamtgesellschaftliches Ding, dass man sich das einfach immer wieder bewusst macht. Ja.
Gut, da haben wir das Schlusswort.
Ja, danke schön für eure Zeit.
Ja, gerne. Vielen Dank, dass ihr hier wart.
Gerne. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert und präsentiert von Dataflor.
Bei Fragen, Anregungen oder auch, wenn ihr selber mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach an podcast@dataflor.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.